Auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen für den heutigen Gottesdienst. Und ich danke dem Leitungsteam, dass sie mir erlaubt haben, heute zu euch zu sprechen. Seit ich das Fürbitte-Gebetsressort übernommen habe, bin ich sehr oft im Gespräch mit dem Herrn. Und einiges davon möchte ich heute mit euch teilen. Und zwar gehe ich davon aus, von der Frage, warum wir für einige Anliegen sehr schnell beten können und warum es uns bei anderen Anliegen eher schwerfällt und warum wir so verschieden beten. Dafür möchte ich mit euch 12 verschiedene Gebetssalbungen anschauen. Übrigens, diese Salbungen, die kommen nicht von mir, die haben Beth Alves und Tommy Fermreit zusammengestellt über jahrelange Beobachtungen und Erfahrungen. Ich denke auch, dass diese 12 nicht vollständig sind, aber diese 12, die können uns vielleicht ein bisschen zeigen, warum wir eher so beten oder so beten und warum wir in einigen Anliegen sofort Feuer und Flamme sind, um zu beten, und bei anderen es uns wirklich schwerfällt. Salbung ist so ein großes Wort, ich weiß, aber ich habe kein besseres Wort dafür gefunden. Ich stelle es mir so vor: Gott hat ein riesengroßes Herz. In seinem Herzen, da ist seine Liebe, da sind aber seine Pläne, sein Willen, seine Werte, all das ist in seinem großen Herzen vorhanden. Nun können wir sein ganzes Herz nicht in unser Herz aufnehmen, das geht nicht, weil wir Menschenherzen haben. Aber Gott kann ein Stück von seinem Herzen in unser Herz legen. Und wenn wir bereit dafür sind und uns dafür öffnen, dann haben wir ein Stück von seinem Herzen in unserem Herz. Und dort an diesem Ort schlägt unser Herz mit seinem Herzen im Gleichtakt. Dort sind wir seinem Willen plötzlich viel näher, haben wir seine Sehnsüchte, und dort hinein kann eine Salbung entstehen. Dort, wo dein Herz schlägt, dort bist du ein Segen für andere. Dort, wo dein Herz schlägt, hast du eine Aufgabe. Dort kann eine Salbung wachsen. Und egal, wo du heute stehst in deinem Gebetsleben, man wird nicht einfach plötzlich durch ein Wunder ein riesengroßer Beter. Ins Gebet sollen wir hineinwachsen, auch in eine Salbung. Da kann eine Salbung auf uns sein, aber auch dort müssen wir hineinwachsen, Schritt für Schritt, diese Schritte gehen mit dem Herrn, und das wird zunehmen. Wenn wir diese 12 Salbungen ansehen, ist es wichtig, dass wir nicht werten. Das ist so eine Versuchung von uns Menschen. Aber es gibt keine Wertung in diesen Salbungen, so wie es auch keine Wertungen gibt in den Gaben, die wir bekommen. Gott selber teilt sie aus, auch in seinem Maße. Aber es gibt keine Wertungen. Und darum bleiben wir doch in der Haltung: einer achte den anderen höher als sich selbst. Das bewahrt uns vor vielem. Ihr werdet vielleicht auch erkennen, dass, wenn ich jetzt die 12 Salbungen euch aufzeige, dass ihr euch in einigen seht. Und das ist gut so. Meistens hat man ein Paket davon, aber wir haben nicht alles. Und es soll auch als Entlastung dienen, dass dort, wo ihr merkt, das ist mir so fremd, das kenne ich nicht, da seid ihr nicht wirklich berufen, dort Stunden einzustehen. Wenn ich an eine Situation komme oder zu einem Menschen und Gebet notwendig ist, ist es ganz klar: ich bete für alles. Ich bin ein Kind Gottes, Ich kann für alles jederzeit beten. Aber dort, wo meine Salbung ist, dort schlägt wirklich auch mein Herz Tag für Tag. Dort verbringe ich viel mehr Zeit im Gebet. Als erstes sehen wir uns die Gebetslisten für Bitter an. Die haben von Gott ein ganz, ganz treues Herz bekommen. Und viel, viel Ausdauer. Die beten noch, wenn alle anderen nicht mehr beten. Die haben wirklich so ihre Listen. Meistens haben sie sehr, sehr viele Menschen, Anliegen auf ihren Listen. Und sie beten die durch. Und zwar Tag für Tag. Treu. Total treu. Meistens haben sie auch eine ganz bestimmte Zeit in ihrem Tagesplan einberechnet, die sie für diese Anliegen gebrauchen. Mein Vater ist so ein Gebetslistenfürbitter. Wir kommen ursprünglich aus der Landeskirche und dann wechselten meine Eltern in eine Freikirche, denn der damalige Landeskirchenpfarrer konnte wirklich nichts, gar nichts mit Jesus anfangen. Selbstverständlich nicht mit seinem Tod und Auferstehung. Das war eine sehr große Not. Meine Eltern wechselten dann in eine Freikirche, aber mein Vater hatte weiterhin Kontakt zu diesem Pfarrer. Und mein Vater betete Tag für Tag, Jahre für Jahre für diesen Pfarrer, dass auch er Jesus kennenlernen darf und endlich das Evangelium weitergeben darf. Etwa nach 10 Jahren hat sich tatsächlich dieser Pfarrer bekehrt. Über 10 Jahre hat mein Vater Tag für ihn gebetet. Wenn alle anderen Beter schon aufhören, der Gebetslistenfürbitter bleibt dran. Noch heute, wenn ich meine Eltern besuche, ist das ganz fest in ihrem Programm am Nachmittag 1 Stunde Gebet. Für mich ist es ein Liebesdienst, weil ich sie besuche, dass ich mit ihnen diese Stunde verbringe. Ich kann mich nicht eins machen mit ihren Anliegen. Das sind Menschen, die kenne ich ja überhaupt nicht. Es ist darum auch nicht meine Art, so zu beten. In Liebe verbringe ich mit ihnen diese Stunde. Aber müsste ich jede Woche mit ihnen beten, würde es mir den Atem nehmen, weil es nicht meine Art ist. Und das ist so das Problem bei den Listenfürbitter, wenn sie mit anderen beten, denen das ist nicht ihr, wo es nicht ihre Art ist, das kann denen den Atem rauben. Und das kann dann zu Schwierigkeiten kommen. Eine andere Salbung, die persönliche Fürbitter. Persönliche Fürbitter, die beten nicht für so viele wie die Listen, die haben so ihre Personen. Vielleicht nur eine oder 2, 3 Personen, die Gott ihnen aufs Herz legen. Für diese Personen sind sie höchst interessiert. Sie nehmen teil an ihrem Leben. Oftmals kennen sie den Terminkalender dieser Person besser als diejenige selbst. Weil sie wollen jederzeit bei wichtigen Anliegen dabei sein. Wenn sie in der Salbung weiterkommen, bekommen sie auch tatsächlich von Gott Informationen über das Leben dieser Person. Wenn sie solche Informationen erhalten, geht es nicht darum, dass sie das dieser Person sagen, sondern es geht um ihr Gebetsleben. Aber Gott kann ihnen genau sagen, heute, jetzt ist diese Person in Anfechtung, jetzt möchte ich sie segnen für das und das und sie können dafür einstehen. Gesegnet ist jeder Leiter, der solche persönliche Fürbitter im Hintergrund haben. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach für irgendeine Person in eurer Nachbarschaft ohne Leiterschaft im Gebet einstehen sollt. Es kann auch sein, dass ihr nicht über Jahrzehnte für dieselbe Person, sondern das kann für 2, 3 Jahre dauern und Gott sagt euch, jetzt ist gut, jetzt gebe ich dir wieder eine andere Person. Die Salbung für verlorene Seelenfürbitte, das sagt der Name schon selbst. Die haben ein Feuer für die Verlorenen. Die von euch, die das haben, die steigen ein ins Gebet für diesen Alpha-Life-Kurs. Denn die haben ein Herz für all die Verlorenen, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Überall, wo sie hingehen, was sie hören auf dieser Welt, egal welche Katastrophe passiert, aber als allererst denken sie an die Verlorenen. Egal in welches Land sie in die Ferien gehen, sie sehen die Verlorenen. Sie haben ein Herz dafür und ringen um die Verlorenen. Hat nicht jeder diese Gebetssalbung? Wisst ihr, wenn wir selber so eine Gebetssalbung haben, dann brennt ja unser Herz dafür. Dann können wir es uns fast nicht vorstellen, warum es für den anderen nicht so wichtig ist. Wir denken, das ist doch einfach das Wichtigste. Der andere hat ein anderes Stück von Gott bekommen. Und er ist vielleicht nicht immer gerade auch dabei. Das dürfen wir lernen. Nicht traurig zu sein, wenn das dem anderen nicht zuvorderst steht. Aber es kann von Vorteil sein, wenn wir andere kennenlernen, wenn wir uns mit anderen zusammenschließen, die dasselbe Anliegen haben. Zusammen zu beten passiert noch mehr und ist einfacher für uns. Sucht euch die, die dasselbe Anliegen haben. Und seid nicht traurig für den anderen, der hat was anderes bekommen. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Fürbitte, die finanziellen Fürbitter. Denkt jetzt aber nicht, das sind die Reichen, die können jederzeit vom Himmel ihr Geld holen. Es geht um die Fürbitte für andere. Aber finanzielle Fürbitter, die haben einen ganz, ganz starken Glauben, dass Gott alle Finanzen dieser Welt gehört. Das ist ganz selbstverständlich für die. Und die wissen darum auch, dass Gott jederzeit irgendeinen Betrag freisetzen kann vom Himmel her für eine Person oder für ein Projekt. Und die können dann wirklich den Himmel bestürmen und Gott fragen, welchen Betrag möchtest du freisetzen? Und für diesen Betrag dürfen sie dann beten. Was sie aber nicht sollten, es geht nicht darum, dass sie dann diesen Betrag bekannt geben. Sie sollen also nicht vor die Geber heranstehen und sagen, ja, ich weiß, ihr müsstet so viel und so viel geben, Gott hat mir das gesagt. Denn das wäre Manipulation. Geht einen Schritt weiter, wenn ihr das habt. Fragt Gott, mit welcher Strategie er dieses Geld freisetzen möchte. Gott hat ganz andere Strategien. Was hat Jesus gemacht, als es um das Steuergeld ging? Einen Fisch. In einem Fisch fand er sein Geld. Das war eine ganz andere Strategie, als unser Verstand das sich ausrechnen könnte. Fragt Gott, wie er es freisetzen möchte. Die nächsten, die Krisenfürbitte, das sind vielleicht so das Gegenteil der Listenfürbitter. Die werden gerufen in der Krise selbst von Gott. Gott ruft die und sagt, bete jetzt für diese Person um das und das. Wichtig ist dann, dass es jetzt ist. Die können nicht sagen, okay Gott, morgen habe ich dann Zeit, ich werde morgen dafür beten. Krisenfürbitter ruft Gott wirklich in dem Moment, wo etwas passiert. Da ist es gut, wenn man bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen und dann ins Gebet zu knien. Oder auch bereit ist, zu jeder Nachtzeit aufzustehen. Ich selbst werde manchmal so von Gott gerufen, aber ich wurde noch nie gerufen in einer unmöglichen Situation, sprich an der Arbeitsstelle bei meinem Arbeitgeber, da musste ich nicht alles stehen und liegen lassen. Ich denke, dann ruft Gott einen anderen Krisenbeter. Aber ich muss auch bereit sein, nachts aufzustehen. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass ich kenne nicht alle Personen. Manchmal muss ich für eine Person in irgendeinem Land beten, die kenne ich nicht. Aber wenn ich die Personen kenne und ich nachher nachfrage, ist es wirklich zu jener Zeit, war das und das dran. Entweder wurden sie in einen Unfall verwickelt oder fast in einen Unfall verwickelt oder was auch immer. Ich durfte auch mal für einen jungen Mann beten. Gott weckte mich mitten in der Nacht. Ich sah ihn im Ringen. Und ich durfte für ihn beten. Ich wusste, es passiert jetzt ein ganz großer Durchbruch. Und tatsächlich hat sich dieser junge Mann in jener Nacht sein Leben Gott hingegeben. Aber verstehen wir, nicht werten. Da hat wahrscheinlich für diesen jungen Mann schon lange, lange ein Listenbeter gebetet. Übrigens, das habe ich euch noch vorenthalten. Bei den Listenbetern hat Gott mir mal ein Bild gegeben von einer Gletschermühle. Ihr kennt das, dass über die Jahrhunderte das Wasser oder der Gletscher mit einem Stein ganze Löcher ausdrehen kann. Und Listenfürbeter, die machen genau das. Durch den Heiligen Geist getrieben, mit ihrer Treue, bewegen sie jeden Tag ihre Gebete und können durch große Felsen sich hindurch bohren. Da hat wahrscheinlich für dieser junge Mann schon lange, lange ein Listenfürbitter gebetet. Da hat vielleicht ein persönlicher Fürbitter viel mehr Detail für diesen Mann bekommen, als ich in jener Nacht, und hat für ihn gebetet. Und dann braucht es, ruft Gott einfach noch ein Krisenfürbitter in jener Nacht, um ihm beizustehen in seinem Kampf. Darum ist es so wichtig, nicht zu werten. Wir sind dort eingesetzt, wo wir eingesetzt werden vom Herrn. Aber das Zusammenspiel war wichtig. Die Barmherzigkeit für Bitter. Die haben ein ganz großes Stück der Barmherzigkeit Gottes bekommen. Das sind oftmals Menschen, die spüren genau beim anderen eine Not. Denen kann es ganz gut gehen, sie wissen auch, mir geht es gut, und plötzlich haben sie eine Not, einen Schmerz auf ihrem Herzen, der nicht sie betrifft. Und sie wissen vielleicht auch, um welche Person es sich handelt. Und dann bleib nicht dabei stehen, wenn du das spürst, sondern es könnte wirklich sein, dass du ein Barmherzigkeitsfürbitter bist. Denn Gott möchte mit seiner Barmherzigkeit bei dieser Person Heilung bewirken. Er möchte an die Wurzel der Not kommen. Also frage weiter den Herrn, wo ist die Wurzel dieser Not? Und du kannst mit deiner Barmherzigkeit, die du empfindest, darfst du hineinbeten in diese Not hinein, damit Gott diese Person berühren kann. Barmherzigkeitsfürbitter, die weinen auch oft. Denen kommen die Tränen, wenn sie so eine Not spüren. Und das ist gut, dann weine. Diese Tränen müssen geweint werden. Das sind Gottes Tränen, die du in dem Moment weinen darfst. Und wichtig ist für die, die daneben stehen, es ist dann nicht dran, diese Person zu trösten. Es ist nicht seine Not. So wie die Not kommt in das Herzen dieser Person, so geht sie dann auch wieder. Tröstet sie nicht. Denn in dem Moment fließt diese Barmherzigkeit und diese Tränen. Das gehört alles dazu. Die Kampf- und Pionierfürbitter. Die lieben die Wahrheit. Die lieben Gottes Wahrheit. Und die hassen die Lüge. Und die hassen das, wie Satan mit seinen Lügen ganze Gebiete oder Menschen gefangen nehmen kann. Die bekommen tatsächlich auch von Gott die Sicht, wo solche Lügen vorhanden sind oder wo Satan seine Hand drauf hält, wo er mit seinen Geistern, mit seinen Dämonen die Herrschaft hat. Und die sind dann berufen, an vorderster Front hinzustehen, damit die Wahrheit hineinkommt. Damit die Wahrheit Gottes hineinkommt. Die Wahrheit des Reich Gottes dort hineinkommt. Pionierfürbitter deshalb, das sind, oftmals kommen die in Gebiete oder zu Menschen, da wirklich noch ganz feste Bollwerke des Feindes sind, da sie fast als Pioniere, als Erstes dort ihre Aufgabe bekommen, die Wahrheit Gottes hineinzubringen und das Licht Gottes und sein Heil. Sind nicht alle. Die Anbetungsfürbitter. Anbetung ist auch Fürbitte. Denn Anbetung ist eine ganz, ganz starke Waffe. Ich selbst habe das erlebt. Ich war noch Teenager und Gott hat ganz früh in mir die Anbetung mir ins Herzen gelegt. Und dort, wo ich war, da in diesen Kreisen, da gab es diese Anbetung nicht. Ich habe die nie gesehen, ich habe die nie gelehrt bekommen. Da hat man gebittet, man hat gedankt, aber man hat nicht angebetet. Und das Eigenartige war, je schlimmer es mir ging oder irgendeine Situation, umso mehr stand diese Anbetung auf. Wenn andere schon lange schrien zu Gott, weil die Not wirklich sehr massiv war, die haben geweint und geschrien, da war ich in der Anbetung. Ich konnte das überhaupt nicht mit meinem Verstand einordnen. Erst viel später, als ich diese Gebetssalbungen kennengelernt habe, konnte ich es einordnen. Das ist meine Waffe, das ist mein Platz. Dann habe ich anzubeten. Denn dort, wo angebetet wird, muss der Feind fliehen. Übrigens deshalb ist es gut, wenn sich Kampffürbitter und Anbetungsfürbitter zusammentun. Die haben oftmals den Auftrag, an vorderster Front zu sein. Schließt euch zusammen, ihr werdet nicht dieselben Worte haben, ihr werdet nicht für genau dasselbe beten und trotzdem zusammen die Waffen haben, die es dort braucht. Die themenorientierten Fürbitter, die sehen sehr schnell Ungerechtigkeiten. Die empören sich auch über Ungerechtigkeiten. Die sind oftmals auch belesen, sie informieren sich darüber. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, Fristenlösung. Aber es gibt ja so viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, die absolut nicht in das Reich Gottes hinein gehören. Die sehen das, sie empören sich, sie belesen sich darüber und das ist gut so. Aber wenn du das hast, dann könnte es sein, dass du ein Themenfürbitter bist. Dann frage Gott, was er möchte, wo er eingreifen möchte, damit eine geistliche Neuorientierung dort geschieht. Denn Gott möchte mit euch zusammen auf dieser Welt regieren. Je mehr wir in die Salbungen hineinkommen, werden wir Partner von Gott. Nicht nur Bittsteller, Gott, bitte mach das und dieses und jenes, sondern wir können weiter wachsen und Gott nimmt uns hinein in seine Zusammenarbeit. Fragt Gott, welche Strategie soll ich in Angriff nehmen? Wie möchtest du das bewerkstelligen? Zum Beispiel auch beim Kampffürbeter, geht nicht mit eurem Verstand vor. Null Chance. Wie hätte dazu mal Josua Jericho einnehmen sollen? Die war uneinnehmbar, diese Stadt. Und schon gar für das Volk Israel, die waren keine wirklichen Soldaten. Und was war Gottes Strategie? Ja, geht mal siebenmal herum. Und dann kam es zum Sieg. Fragen wir Gott, was möchtest du? An welchem Ansatz darf ich hineinbeten? Welche Worte darf ich aussprechen? Und wir können weltweit, werden wir vielleicht eingesetzt vom Herrn. Die Fürbitte für Regierungen, wenn dir die Politik sehr am Herzen liegt, wenn du auch dort vielleicht sehr belesen bist, dann frag Gott, für welchen Politiker darf ich besonders einstehen? Ist es Gemeinde, ist es Kanton, ist es landesweit, ist es weltweit? Je nachdem, wo deine Berufung ist, ist es verschieden. Dass auch dort Gottes Wille geschieht. An Führungspositionen strategisch wichtig. Fürbitter für Volksgruppen oder für Israel. Die haben ein Herz für ganze Volksgruppen. Leider auch nicht alle. Dann seid nicht enttäuscht. Aber sucht euch die, die auch dafür brennen. Und dann seid ihr bestimmt für diese Volksgruppen Hirtenherzen zu übernehmen. Oder für Israel. Das Land Israel braucht auch die Fürbitte. Ich persönlich, nach 2, 3 Sätzen weiß ich nicht mehr weiter. Aber wenn du ein Israel-Fürbitter bist, dann bist du auch dort belesen, du proklamierst die alten Verheißungen, du hast ein Herz für dieses Volk und das ist gut so. Gott braucht weltweit die Israel-Fürbitter. Und zum Schluss noch die prophetischen Fürbitter. Die haben ein Herz, Worte zu hören, die sonst niemand hört, die im Himmel gesprochen werden, über eine Person, über eine Situation. Die möchten das sehen und hören, was Gott darüber sagt. Und die dürfen das aussprechen über diese Personen, über diese Situationen oder sie haben prophetische Handlungen zu tun. Prophetische Handlungen sind meistens von uns her gesehen, von unserem Verstand, Entschuldigung, Gaga, für nichts. Aber Gott arbeitet mit diesen Handlungen. Wenn wir gehorsam sind, möchte er dadurch handeln. Ja, wie gesagt, es gibt bestimmt noch mehr solche Anliegen auf den Herzen, wozu man berufen ist. Vielleicht bist du auch ein Familienfürbitter, ein Ehefürbitter für Jugendliche, für körperliche Heilung und. Das ist bestimmt nicht jetzt alles gewesen. Aber vielleicht hat es dir gezeigt, wo du einen solchen Ansatz hast und wo du nicht dazu berufen bist. Das Interessante ist die Zusammenarbeit, wo wir mit Ruhe sagen können, okay, dafür muss ich jetzt nicht stundenlang beten, ich habe da einen Bruder und eine Schwester, der übernimmt dieser Teil. Und in der Zusammenarbeit treffen wir uns. Ich möchte dazu noch eine Geschichte aus der Bibel lesen, aus 2. Mose 17, 8 bis 13, die bekannte Kampf über die Amalekiter. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua: Wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurde Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Diese Geschichte zeigt das Zusammenspiel. Und nehmen wir jetzt die ganze Geschichte mal symbolisch für die verschiedenen Gebetsrichtungen. Ich weiß, oftmals wird diese Geschichte genommen für Mose als Fürbitter, aber nehmen wir nun alle symbolisch für die Gebetsrichtungen. Wie wir vorher schon hörten, die Kampffürbitter an vorderster Front, diese kampferprobten Männer stehen dafür. Das Ziel, das war dasselbe. Das Ziel war der Sieg über die Amalekiter. Und dieses Ziel, das war auch der Wille Gottes. Gott wollte, dass das Volk Israel den Sieg hatte über die Amalekiter. Dort waren sie eins. Aber wo sie waren und was ihre Aufgabe war, das war dann verschieden. Da war Josua mit seinen kampferprobten Männern. Da war Mose mit Aaron und Hur an einem ganz anderen Ort auf dem Hügel. Aber jeder war wichtig an seinem Ort. Was wäre denn passiert, wenn Mose auf dem Gipfel beobachtet hätte, die verwundeten Israeliten, diese verwundeten Soldaten und wäre vom Hügel heruntergerannt, um diese verwundeten Soldaten zu bergen, zu heilen? Ja, das ist eine gute Aufgabe, sich den Verwundeten anzunehmen. Aber das war in dem Moment nicht Mose Aufgabe. Was wäre denn passiert, wenn Aaron und Hur sich um die Bedeutung der Wichtigkeit ihrer Positionen gestritten hätten? Ja, wer darf jetzt links und wer darf jetzt rechts und warum eigentlich Mose in der Mitte auf dem Stein? Die hätten ja denken können, ich kann noch ein bisschen mehr als nur den Arm halten. Und was wäre passiert, wenn Josua statt auf seinem Kampffeld bei seinen Männern den Überblick zu bewahren, immer mehr hinaufgeblickt hätte auf den Hügel und kontrolliert hätte, ob dort wirklich alles richtig zu und her geht? Statt seinen Blick auf seine Männer zu haben, wo er die Führung hatte? Oder was wäre schlussendlich passiert, wenn die Kämpfer sich geweigert hätten zu kämpfen oder ihre Positionen einzunehmen? Jeder war wichtig an seinem Ort, an seinem Platz. Und schlussendlich geht es ja nicht um uns. Schlussendlich geht es nicht darum, habe ich jetzt diese Salbung oder jene Salbung. Schlussendlich geht es um Gott und um seinen Plan. Damit sein Plan hier auf Erden passiert, damit sein Wille hier auf Erden passiert, darum geht es. Und dort treffen wir uns in Einheit. Das war das Ziel, die Amalekiter zum Sieg zu führen. Das war der Wille Gottes. Und jedes an seinem Platz. Ich glaube, das hat viel mit Gehorsam und Demut zu tun. Wie es im Vers 10 heißt, Josua gehorchte. Er tat ganz einfach das, wozu er geheißen wurde. Und in Demut, ja, vielleicht könnte ich noch ganz anderes. Aber Herr, wenn du möchtest, dass ich jetzt hier stehe und das tue, dann tue ich es. Mit der Haltung aus Philipper 2,3: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrenwillen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. So zusammenfassen nochmals die drei wichtigen Punkte. Entdecke dort, wo dein Herz schlägt. Such dir die Gleichgesinnten und sei nicht traurig, wenn der andere neben dir das nicht mit dir so teilt, wie du dir das wünschst. Gehe dort deine Schritte vorwärts und komm in eine Salbung hinein. Komm in eine Partnerschaft Gottes hinein. Bleiben wir dabei aber in der Haltung, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und entdecken wir die Stärke der Verschiedenheit des Miteinanders. Amen.